Goethe von Thomas Steinfeld. Es liest Andreas Ladwig. In der Frankfurter Innenstadt, nicht weit von der Hauptwache und in einer Straße gelegen, die heute noch von historischen, aber auch von einigen funktionalen Bauten aus den 50er Jahren gesäumt ist, steht ein Haus, das offenbar deutlich älter ist als seine Umgebung. Das Erdgeschoss ist aus dem roten Sandstein gefügt, der früher überall am unteren Main als Baumaterial verwendet wurde. Geschwungene eiserne Gitter schützen die Fenster. Die Stockwerke darüber kragen aus, so wie man es häufig bei Fachwerkhäusern machte, um die umbaute Fläche zu vergrößern. Hinter der verputzten Fassade ahnt man das Gebälk. Hier stand, als noch große Teile der Frankfurter Innenstadt aussahen wie dieses Gebäude, ein prächtiges Bürgerhaus. Es ist das Haus, in dem Goethe aufwuchs. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört und danach wieder aufgebaut, in der alten Form und mit der alten Technik. Wie das alte Frankfurt ausgesehen haben muss, schildert Mephistopheles im zweiten Teil des Faust. Er schätzt den Anblick nicht. Zitat: Ich suchte mir so eine Hauptstadt aus. Im Kerne Bürgernahrungsgraus, krumme Gegässchen, spitze Giebeln, beschränkten Markt, Kohl, Rüben, Zwiebeln, Fleischbänke, wo die Schmeißen hausen, die fetten Braten anzuschmausen. Da findest du zu jeder Zeit gewiss Gestank und Tätigkeit. Dann weite Plätze, breite Straßen, vornehmen Schein sich anzumaßen. Und endlich, wo kein Tor beschränkt, Vorstädte grenzenlos verlenkt. Anmerkung 1. In den Lebenserinnerungen sprach Goethe in ähnlichen Formulierungen vom schmutzigen, beschränkten Markt, von den Fleischbänken und von den Vorstädten seiner Vaterstadt. Anmerkung 2. Die meisten freien Reichsstädte, von denen es in Deutschland Ende des 18. Jahrhunderts noch mehrere Dutzend gab, waren zu jener Zeit nicht mehr so reich und frei, wie sie es gegen Ende des Mittelalters gewesen waren. Auch ist es ein modernes Missverständnis, sie in einem politischen oder kulturellen Sinn für fortschrittlich zu halten. Vielmehr waren sie durch die Herrschaft der Zünfte und der Patrizier geprägt. Gegen die Macht, wie sie sich zunehmend in den größeren Territorialstaaten konzentrierte, konnten sie sich nur schlecht behaupten, und den Niedergang sah man ihnen an. Das galt auch für Frankfurt. Zwar waren die Handwerksbetriebe da, die 100 Geld- und Handelshäuser, der Hafen und der Zugang zu den großen Wasserstraßen Rhein und Main, das Ineinander von ständischer Ordnung, Tradition und neuem Wohlstand, und auch an Wirtshäusern fehlte es nicht vor allem der Messe wegen. Aber es bedurfte schon eines sehr entwickelten Bürgerstolzes zu glauben, Frankfurt könne sich in seiner Bedeutung mit den großen Residenzstädten messen. Ungefähr 36.000 Einwohner hatte Frankfurt zu jener Zeit. Eine steinerne, zuerst vermutlich im frühen 13. Jahrhundert entstandene und oft wieder errichtete Brücke überspannte in 14 Bögen den Main. Sie war neben dem Kaiserdom das wichtigste und auch architektonisch bedeutendste Gebäude der Stadt. Umschlossen war das Gemeinwesen von einem Mauerring, dem alle paar hundert Meter mächtige, aber im Kriegsfall eher nutzlose Bastionen vorgelagert waren. Wie bei den meisten Städten jener Zeit wuchs das innere Frankfurt kaum noch. Der Kern der Stadt war in seiner Befestigung erstarrt, wie ein Insekt in seinem Chitinpanzer, während sich außerhalb der Mauern Vorstädte bildeten. Mittelalterlich gedrückt und beengt waren die Verhältnisse im Zentrum. Die meisten Häuser kaum mehr als 5 Meter breit, und an vielen Tagen wird man erst in einigem Abstand von der Stadt, auf dem Weg zu den Obstwiesen an den Hängen des Taunus vielleicht, frei geatmet haben können. Zum Osterspaziergang im Faust gehört ein Stoßseufzer, endlich dieser Enge entronnen zu sein. In dieser Umgebung habe er nicht bleiben können, erklärte Goethe später seiner Mutter, Zitat: Das Unverhältnis des engen und langsam bewegten bürgerlichen Kreises zu der Weite und Geschwindigkeit seines Wesens hätten ihn rasend gemacht. Anmerkung 3. Johann Wolfgang Goethes Großvater war ein Schneider aus Thüringen gewesen. Er hatte in Paris und Lyon gearbeitet, bevor er mit Ranzen und Knotenstock nach Frankfurt gekommen war. Dort wurde er zum beliebtesten Kleidermacher der besseren Leute. Er setzte sich über die Regeln seiner Zunft hinweg, beschäftigte mehr Gesellen als erlaubt und wurde wohlhabend. Dies umso mehr, als er die Wirtin des Weidenhofs heiratete, eines der besten Gasthöfe der Stadt. Ein florierender Weinhandel gehörte dazu. So erfolgreich war Friedrich Georg Goethe bis 1767 Goethe geschrieben G-Ö-T-H-E statt G-O-E-T-H-E, also bis 1767 Goethe mit Ö, dass er seinen Söhnen Immobilien, Wertpapiere sowie etliche Säcke mit Geld hinterließ, buchstäblich und in verschiedenen Währungen. Sein Sohn Johann Caspar Goethe, der Vater Johann Wolfgangs, setzte den sozialen Aufstieg der Familie fort, indem er die Universität Leipzig besuchte und in Jura promovierte. Eine Bildungsreise nach Italien, die ein ganzes Jahr währte, sorgte für Weltläufigkeit, bestätigte die Zugehörigkeit zum führenden Stand der Stadt und schuf die Voraussetzungen für den Umgang mit Diplomaten und Aristokraten.